ganz herzlich nach unserer kleinen Feiertagspause zur erneuten Termin der Zeitvorlesung. Und heute freue ich mich ganz besonders, Ihnen Frau Professor Gisela Riescher vorzustellen, die wir für einen Beitrag zum Thema Zeit und Politik gewinnen konnten. Wir sehen schon erst einen Zwischenapplaus. Da den meisten, wie wir schon sehen, Frau Professor Riescher bereits bekannt ist, als Inhaberin des Lehrstuhls für politische Philosophie, Theorie und Ideengeschichte der Uni Freiburg sowie als vormalige Dekanin der Philosophischen Fakultät, möchte ich meine Vorstellung eher kurz halten, um hier keine Eulen nach Athen zu tragen. Frau Professor Riescher wurde in Eichendorf in Bayern geboren, studierte Politikwissenschaft, Geschichte und neuere Literaturwissenschaft. Anschließend arbeitete sie als wissenschaftliche Assistentin von Professor Dr. Theo Stammen an der Universität Augsburg, wo sie 1987 promovierte und 1993 habilitierte. Nach einer Lehrstuhlvertretung in München von Professor Kurt Sonsheimer und einer Vertretung von Professor Wolfgang Jäger nahm sie 1999 einen Ruf an die Universität Freiburg an. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich politische Theorie der Gegenwart, Demokratie- und Parlamentarismustheorien, Sicherheit und Gesellschaft, Theorien sozialer Gerechtigkeit und besonders zur Freude unserer Reihe im Bereich Zeit und Politik. Die Vielfältigkeit ihrer Themengebiete und Spezialisierung sowie die Offenheit für interdisziplinäre und innovative Fragestellungen zeigte sich bereits in ihrer Dissertation zum Thema Gemeinde als Heimat, zur politisch-anthropologischen Dimension lokaler Politik. In Anbetracht ihrer zahlreichen Publikationen in den Bereichen der politischen Theorie, der vergleichenden Regierungslehre und den Entwicklungen in der modernen Demokratie sollen hier nur zwei Standardwerke genannt werden. Erstens die Behauptwerke der politischen Theorie, die 2007 bei Kröner in Stuttgart erschienen sind, und zweitens die politische Theorie der Gegenwart in Einzeldarstellung, auch bei Kröner erschienen 2004. Weiterhin steht die Problematik von Sicherheit und Freiheit in der modernen Gesellschaft im Zentrum ihres Forschungsinteresses. Hier kann auf die Monographie verwiesen werden: Sicherheit und Freiheit statt Terror und Angst. Perspektiven einer demokratischen Sicherheit, erschienen beim Nomos Verlag 2010. Für die Belange unserer Vortragsreihe besonders interessant ist allerdings die Habilitationsschrift von Frau Riescher mit dem Titel Zeit und Politik zur institutionellen Bedeutung von Zeitstrukturen in parlamentarischen und präsidentiellen Regierungssystemen. Hier werden lebensweltliche und sozialwissenschaftliche Zeitwerke erforscht, an den Schnittstellen von Politik, Geschichte, Soziologie und Philosophie verbunden. Frau Professor Riescher hat hier als eine der ersten die Wichtigkeit der zeitlichen Dimensionen für politische Prozesse in beeindruckender Weise herausgestellt. Fragen wie zum Beispiel, welche unterschiedlichen Zeitkonzepte gibt es in unterschiedlichen Regierungssystemen? Wie sind Herrschaftsmodelle durch Zeitvorstellungen gekennzeichnet? Oder gibt es so etwas wie eine politische Eigenzeit? Wurden durch sie ins Zentrum der Politikwissenschaft gerückt. Als ausgewiesene Spezialistin in Sachen Zeitfragen sind wir daher sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Wehrlich, für Ihre Vorstellung. Mein Dank geht auch an die Veranstalter und die Organisatoren dieser Reihe, die mir die Möglichkeit geben, die Frage, was ist Zeit, für den Zusammenhang von Zeit und Politik zu stellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in den Jahren 1787-88, als die bis heute gültigen Artikel der amerikanischen Verfassung entstanden, machten es sich drei engagierte Delegierte des Konföderationskongresses, Hamilton, Madison und Jay, zu eigen, in den Einzelstaaten, bei den Delegierten und im amerikanischen Volk für die neue Bundesverfassung zu werben. Ihr wortgewaltiger Verfassungskommentar, die sogenannten Federalist Papers, enthalten bis heute gültige Interpretationsargumente für demokratische, föderale und rechtsstaatliche Verfassungsgebung, für Staatsgründungen und demokratisches Regieren. Im Federalist Artikel 52 ist zu lesen: Je größer die Macht ist, von umso kürzerer Dauer sollte sie sein. Und umgekehrt, je geringer die Macht ist, desto gefahrloser kann ihre Dauer verlängert werden. Mit weniger Macht ausgestattet, so heißt es weiter, die missbraucht werden könnte, können die Repräsentanten des Bundes daher einerseits weniger in Versuchung geführt werden, andererseits werden sie doppelt überwacht sein. Uns eröffnet sich hier ein aussagekräftiger Zusammenhang von Zeit und Politik. Je größer die Macht, von umso kürzerer Dauer sollte sie sein. Daraus ergibt sich eine zweite Erkenntnis. Demokratische Politik, so lautet eine politikwissenschaftliche Definition, ist Herrschaft auf Zeit. Durch Wahlen und im Wählen ist demokratische Politik gebunden an den Volkswillen, der für einen definierten Zeitraum an das Parlament, die Legislative und an die Regierung übertragen wird. Die Wahlperiode markiert einen zeitlichen Konsens zwischen Regierenden und Regierten. Herrschaft auf Zeit beinhaltet damit ein gewaltenteilendes und kontrollierendes Element. Die Normierung des Zeitmaßes politischer Herrschaft in Verfassungen und Gesetzestexten gehört damit zu den fundamentalen Bedingungen moderner Demokratie. Dies ändert sich nicht durch die Tatsache, dass unterschiedliche politische Systeme mit unterschiedlichen Zeitkontingenten arbeiten. Die Funktionen zeitlicher Herrschaftsbegrenzung bleiben dieselben. Nur wenn sie auf Zeit erfolgt, ist politische Machtzuteilung demokratisch. Erfolgt sie nicht auf Zeit, dann ist politische Herrschaft in der Regel diktatorisch, totalitär oder von Gottes Gnaden, und die Beendigung dieser unbegrenzten politischen Herrschaft kann in der Regel nur durch Tod des Herrschers erfolgen, durch Umsturz, durch Attentat oder Revolution. Es kommt also nicht von ungefähr, wenn in Demokratietheorien, die versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner dessen zu finden, was Demokratie ist, formuliert wird: Demokratien erkenne man letztlich daran, dass dort ein Regierungswechsel zu Lebzeiten und unblutig erfolge. Was dies bedeutet, erfahren wir gerade in den nordafrikanischen Ländern, in denen politische Herrschaft eben nicht an Legislaturperioden gebunden war, dass politische Personal über 30, 40 Jahre und mehr in Familien und aufgebauten Machtstrukturen herrschte und der Machtwechsel nun mit revolutionären Mitteln herbeigeführt wird. In Zeitstrukturen gedacht, verdeutlicht dies noch einmal: Demokratie ist Herrschaft auf Zeit. Zeit und Politik erweist sich somit weniger als theoretischer, sondern als ein politisch-praktischer Zusammenhang. Und dies nicht erst in den mit Volkssouveränität ausgestatteten Demokratien. Seit jeher dient die Zeit als Mittel der Politik zum Machterwerb und Herrschaftssicherung, aber auch als Machtkontrolle und Herrschaftsbegrenzung. Denn, so die Wiener Soziologin Helga Nowotny, Zeit wird von Menschen gemacht und hat mit Macht zu tun, die Menschen übereinander mit Hilfe von Strategien der Zeit ausüben. Wie bei jeder Form der Macht gibt es eine Gegenmacht und jede Strategie findet ihre Gegenstrategie. Der strategische Einsatz von Zeit als zentraler Aspekt in der Entstehung von Macht und zum Zwecke ihrer Aufrechterhaltung zieht sich durch das gesamte gesellschaftliche Leben, von den zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zu den großen Institutionen und ihren eingebauten Beharrungstendenzen. Die nachfolgenden Untersuchungen sollen die Relevanz dieser strategischen und funktionalen Verbindung von Zeit in der Politik und mit der Politik zeigen. Denn Politik hat mit Menschen, mit Macht und mit Zeit zu tun. Mit diesem Zusammenhang begebe ich mich im weiten Spektrum der Politikwissenschaft auf die Ebene der Politik. Politik bezeichnet die formale Struktur von Politik, die Verfassungsebene, die Institutionen, die Verfahren und die Normen von Politik. Ich blende damit für heute zwei Ebenen der Politik aus, die Ebene der Politik. Politik bezeichnet den politischen Prozess, den Prozess der Vermittlung, der Durchsetzung von Interessen, der Regulierung von Konflikten und des Fällens politischer Entscheidungen. Und ebenso blende ich aus die Ebene der einzelnen Politikfelder, die Policy als Bezeichnung für Politik als staatliches Handeln gegenüber von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Auf allen diesen Ebenen des Politischen spielen Zeitregeln eine große Rolle, wie ich in manchen Veröffentlichungen hinreichend zeigen konnte. Wenn ich mich in meinem Vortrag auf die Politi-Ebene des Politischen konzentriere, dann deshalb, weil hier die großen Zeitlinien verortet sind, weil hier Zeit als Gestaltungsmacht auftritt, weil hier die Verbindungen von Zeit, Macht und Machtbegrenzungen am augenscheinlichsten und am prägnantesten hervortreten. Ich gehe dabei in drei Schritten vor. In einem ersten möchte ich von ausgewählten historischen Schnittstellen her den Zusammenhang von Zeit und Macht in der Politik ableiten. Der Blick auf historische Situationen lohnt sich deshalb besonders, weil uns die in unserer modernen Gesellschaft hochentwickelten Zeitvorstellungen so eingeprägt sind, dass wir sie meist nicht mehr hinterfragen. Wir nehmen sie als selbstverständlich eingeübte Syntheseleistung von Zeit und Ereignis wahr und reflektieren in der Regel nicht darüber, welche bedeutungsvolle Absicht damit einmal verbunden war. Blicken wir dagegen auf die Wissenschaftsgeschichte und die Entwicklung von Wissen, in unserem Falle von Zeitwissen, so wie es auch der Referent des letzten Vortrags mit dem Blick des Physikers macht, dann verdeutlichen sich die Ursprungssituation und die Bedeutung. In einem zweiten Schritt werde ich die politisch-historisch herausgearbeiteten Zeitfunktionen in der Politik heute zeigen. Es wird sich erweisen, dass die funktionale Verbindung von Zeit und Macht über den politikgeschichtlichen Zusammenhang hinaus ein sehr aktueller ist. Und wenn ich dabei dem Machtbegriff den Vorzug gebe, statt politischer Herrschaft oder statt politischem Handeln, so deshalb, weil in der Politikwissenschaft heute der Begriff politische Macht nicht mehr ausschließlich in der Definition von Max Weber gebraucht wird, den Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, sondern wir verwenden den Begriff politische Macht heute mit Hannah Arendt zum Beispiel im Sinne von Entscheidungskompetenz, von Durchsetzungschance und die Möglichkeit, Mehrheiten zu organisieren. In einem abschließenden dritten Schritt werde ich aus dem in den ersten beiden Teilen erarbeiteten politiktheoretische Erkenntnisse ableiten und Zeit und Politik als funktional aufeinander bezogen darstellen. Funktional meint in diesem Sinne der Einsatz von Zeit, bleibt für die Politik nicht folgenlos. Zeit einzusetzen bewirkt etwas. Zeit und Politik stehen in einem Abhängigkeits- und Bewirkungsverhältnis, also in einem funktionalen Zusammenhang. Erstens, Zeitkenntnisse und Herrschaftswissen, historische Entwicklungslinien. Kollege Jürgen Renn verwies im letzten Vortrag darauf, dass die Zeitmessung in den lokalen Verwaltungen begann. Die Stadt Babylon zählte zur Herrschaftszeit Nebukadnezars II. Und wir befinden uns damit so um 600, 550 vor Christus. Babylon zählte damals 250.000 bis 300.000 Einwohnern und gilt als die größte Stadt der damaligen Welt. Die Organisation des Zusammenlebens erforderte differenzierte zeitliche Planungen. Nicht allein der Beginn der Aussaat nach den Überschwemmungen von Euphrat und Tigris, sondern vor allem die Entwicklung eines zeitlich genau berechneten, ganzjährigen Bewässerungssystems ist ohne Kalender nicht denkbar. Darüber hinaus erfordert die Versorgung von Hunderttausenden von Stadtbewohnern, die bereits arbeitsteilig organisiert sind, eine zeitliche Planung der Lebensmittelspeicherung. Ihre Arbeitszeit muss koordiniert sein, die Zusammenarbeit an architektonischen Großprojekten und militärischen Anlagen kann ohne Zeitvorgaben nicht funktionieren. Rudolf Wendorf verweist in seinem Essay »Der Mensch und die Zeit« auf einen weiteren interessanten Aspekt, der eine Zeitpräzision unabdingbar macht. Die Systematisierung des Warenverkehrs im Tausch. Die Festlegung von Preisen, die Einführung von Zahlungsmitteln wie Gerste, Kupfer und Silber, die Einrichtung von Banken, das Verleihen von Geld, die Berechnung von Zinsen. Gerade im Umgang mit Kapitalverleih und Zinsen spielt eine exakte Zeitberechnung eine große Rolle, zumal dann, wenn, wie Wendorf anführt, die Zinsen häufig wucherhafte Höhen haben. Getreidedarlehen nach der Ernte mit 33% Aufschlag zurückzuzahlen waren. Hinzu kam ein natürlich zeitlich genau bestimmtes System der Einbeziehung von Tributen, Pacht und Steuern für Handel, Viehzucht und Fischerei. Diese Beispiele zeigen, so Wendorf, das Zusammenspiel von Zivilisation und Zeitbewusstsein. Sie zeigen aber auch, und das nicht weniger eindrucksvoll, die Verbindung von Zeit und Macht. Priester, Staatsdiener, Beamte, Aufseher und andere im Dienste des Herrschers stehende Personen sind es, an die das Wissen um die Zeit weitergegeben wird. Sie verwenden es, um Reichtum, Sicherheit, Ansehen und den politischen Einfluss des Herrscherhauses zu sichern und zu mehren. So betrachtet haben die bereits differenzierte babylonische Zeitkenntnis und die einfache naturgegebene und naturgebundene Zeitbestimmung, wie zum Beispiel das Verkünden des Neumonds durch Priester und weltliche Herrscher, um die Aussaat zu beginnen, eine gemeinsame funktionale Basis. Sie legitimieren politische Autorität. Der Kultursoziologe Norbert Elias beschreibt in seiner wissenssoziologischen Abhandlung über die Zeiterfahrungen eines Ibo-Dorfes in Ostnigeria, die er Chinua Achebes, der Pfeil Gottes, entnommen hat. Methoden und Auswirkungen des Zeitbestimmens in dieser Dorfgemeinschaft, in der sich, wie er schreibt, die alte Lebensweise, obwohl noch intakt, gerade eben unter dem Einfluss des neuen Kolonialregimes zu wandeln beginnt, zeigen deutlich die Machtstrukturen, die mit dem Wissen um Zeit verbunden sind. Der Oberpriester, der die Versammlung der Ältesten und die Ranghöchsten leitet und ihnen angehört, die einen Zusammenschluss von 6 Dörfern regieren, bestimmt durch die Vorhersage und das erste Sehen des Frühjahrsneumondes den Beginn der Aussaat. Die Dorfgemeinschaft ist abhängig von dieser Information, um die Nahrungsmittelversorgung für das nächste Jahr zu sichern. Zitat: Im Namen seines Gottes bestimmte der hohe Priester für sie, was wir Zeit nennen. Er wusste, wie man nach dem Neumond Ausschau hielt. Er verkündete den Menschen der 6 Dörfer, dass er wirklich gesehen worden war, dass der neue Mond von ihm als willkommener Gast begrüßt worden war und dass die Menschen nun all die Geschäfte erledigen konnten, die vom Kommen des Neumondes abhängig waren. Zitat Ende. Norbert Elias bezeichnet dieses erste priesterliche Sichten des Neumondes als Zeitsignal mit besonderer regulativer Funktion für die Dorfgemeinschaft. Er setzt bestimmte Tätigkeiten in Gang, die ohne dieses Zeitsignal nicht bzw. nicht erfolgreich durchgeführt werden können. Die Menschen sind von dieser für sie lebensnotwendigen Zeitbestimmung existenziell abhängig. Ohne Aussaat keine Ernte. Die Kenntnis der Zeit gehört maßgeblich zu dem Wissensfundus, der die Herrschaft des Priesters und der regierenden Dorfversammlung begründet. Die Bekanntgabe des Aussaattermins sichert ihm Anerkennung, Macht und Einfluss und die Untergebenheit der Dorfbewohner. Schwindet dieses Herrschaftswissen, ist ihre Autorität nachhaltig gefährdet. Der Gott, der ihnen das Wissen verliehen hat, also dem Priester und dem Rat, der Gott, der ihnen das Wissen verliehen hat, den Neumond und andere für die sozialen Tätigkeiten wichtige Termine vorherzusehen, hat sie verlassen. Die Macht ist ihnen genommen, sie verdienen die Wertschätzung ihres Volkes nicht mehr. Als entwickeltes Zeitsystem ist der Kalender anzusehen. Er vermag es, eine ganze Gesellschaft auf ein definiertes Vor- und Nacheinander festzulegen. Er reguliert das Zusammenleben der Gesellschaft und dient als Mittel der Orientierung im Nacheinander sozialer und natürlicher Abläufe. Uhren und Kalender sind Mittel der Menschen, sich miteinander abzustimmen. Die sich modernisierende Gesellschaft wird damit unabhängig von Naturereignissen. Der Kalender zeigt sich über Jahrhunderte hinweg als ein Machtsymbol. Imperialer wie republikanischer, religiöser wie weltlicher Macht. Die Benennung der Tage und Monate und die Festlegung der Feiertage sind für all jene, in deren Macht es steht, über den Kalender zu verfügen, begehrte Objekte, sich und ihre Taten durch die zyklische Wiederholung in steter Erinnerung zu halten. Die historische Bedeutsamkeit von Personen und Werken drückt sich aus durch ihren festen Platz im jährlichen Kalendarium. Cäsar legte den Jahresanfang von März auf den 1. Januar, den Tag, an dem die römischen Konsuln traditionell ihre Ämter antraten. Und sein Nachfolger Marc Anton sorgte dafür, dass nach dem Schöpfer des julianischen Kalenders ein Monat benannt wurde, der Monat Julius. Wenige Jahre später änderte Kaiser Augustus den Monatsnamen Sextili in Augustus um, um sich ebenfalls kalendarische Ehrungen und ewige Erinnerung zu sichern. Da aber dieser Monat ursprünglich nur 30 Tage hatte und Augustus es nicht mit seiner Würde für vereinbar hielt, einem kürzeren Monat seinen Namen zu geben als Cäsar, erhielt der August nun ebenfalls 31 Tage. Auch der Hinweis, dass der Kalender Gegenstand von politischen Manipulationen war, findet sich häufig. Die Handhabung des Kalenders, so Bergemann, bot die Möglichkeit, die Verlängerung des Jahres und mit ihr die Erweiterung politischer Termine, wie die Verlängerung von Amtsjahren, die Vermehrung von Kommunaltagen und Prozessterminen. Ikrut verweist darauf, dass es oft geschehen sei, dass Beamte, die ihre Ämter gerne etwas länger verwaltet hätten, die Priester durch hohe Schmiergelder dazu veranlassten, einfach noch einen oder zwei Monate zum Jahr dazuzulegen. Darüber hinaus erweist sich die Einführung einer neuen Zeitrechnung als ein maßgebliches Element zur Herrschaftsformierung. In den Jahren der Französischen Revolution ist die neue Zeitrechnung mit hohen gesellschaftlichen und politischen Erwartungen verbunden. Im Revolutionskalender werden das revolutionäre Bewusstsein und die republikanischen Machtstrukturen mit der neuen Zeit verbunden. Die Machtposition derjenigen, die dieses Wissen bzw. Geheimwissen über die rechte Zeit haben, liegt in dem Faktum begründet, dass Zeit hier, und die wenigen Beispiele mögen es exemplarisch zeigen, nicht als physikalische Größe anzusehen ist. Sie hat wenig zu tun mit den abstrakten Definitionen und mathematisch exakten Zeitrechnungen in der Physik und der Mathematik. Zeit ist hier soziale Zeit. Der Abstand zwischen zwei Ereignissen, der als Zeit gemessen wird, erfüllt eine bestimmte Funktion für den Lebensvollzug der Gemeinschaft. Die Zeit bis zum Aufgang des Neumondes, die den Termin der Aussaat bestimmt, die periodisch wiederkehrenden Überschwemmungen, die die Ernährung sichern, die Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, die die Arbeitsphasen der Menschen definiert. Ich zitiere noch einmal Norbert Elias. Der Ausdruck Zeit verweist auf dieses In-Beziehung-Setzen von Positionen oder Abschnitten zweier oder mehrerer kontinuierlich bewegter Geschehensabläufe. Die Geschehensabläufe selbst sind wahrnehmbar. Die Beziehung stellt eine Verarbeitung von Wahrnehmung durch wissende Menschen dar. Sie findet ihren Ausdruck in einem kommunizierbaren sozialen Symbol, dem Begriff Zeit, der innerhalb einer bestimmten Gesellschaft das Erlebbare, aber nicht mit den Sinnen wahrnehmbare Erscheinungsbild mit Hilfe eines wahrnehmbaren Lautmusters von einem Menschen zum anderen tragen kann. Zitat Ende. Weil dieses Wissen um den rechten Zeitpunkt von höchster Bedeutung für das Leben und das Überleben von einzelnen und sozialen Gruppen ist, sichert es jenen, die dieses Wissen haben, Macht und Herrschaft. Zeitwissen als Herrschaftswissen setzt sich auch in den europäischen Gesellschaften fort bis in das Spätmittelalter hinein. Es verliert zwar sein Monopol als Geheimwissen und die damit verbundene archaische Form von Macht, wenn das Zeitwissen aufgrund technischer Fortschritte übergeht auf die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft. Das bedeutet zwar eine Veränderung der Machtpositionen, die sich auf das Zeitbestimmen begründen, dennoch bleiben Zeit und Macht in vielfältiger Weise eng miteinander verbunden. Dorn van Rossum bietet eine Fülle von Beispielen aus dem 14. und 15. Jahrhundert, als die Zeitmessung Einzug in die europäischen Städte hielt und Uhren zum Symbol des frühneuzeitlichen Bürgertums wurde. Stadtturm und Stadtglocke, so Dorn van Rossum, charakterisieren zum Beispiel im französischen Königreich die Stadt als relativ selbstständige juristische Person und bedurften daher landesherrlicher Genehmigung. Die Verleihung des Stadtrechtes war in diesen Gebieten gleichbedeutend mit der Verleihung des Rechtes auf Turm und Glocke. Der Einsatz der Stadtuhren ist streng geregelt, denn nur wer das Recht hat, Bürgerversammlungen einzuberufen, darf die Glocken als Zeitsignal verwenden. Das Recht, die Stadtuhr zu stellen und die Glocken zu betätigen, ist somit ein Symbol für die Herrschaft über die Stadt. Denn, Zitat, wer die Glocken nach Belieben läuten kann, der hat leicht die Herrschaft über die ganze Stadt. Zitat Ende. Und wer ist hier nicht an Don Camillo erinnert, der in der Po-Ebene einen erbitterten Kampf mit seinem Moskau-treuen kommunistischen Bürgermeister Peponi um das Zeitmonopol führt? Das heimliche Verstellen und Vorstellen der Kirchenuhr durch Don Camillo wie der kommunistischen Rathausuhr durch Pepone ist ein lokalpatriotischer Kampf zwischen Kirche und Stadtpolitik, zwischen Katholizismus und Kommunismus um den Fortschritt und um den Einfluss auf die Menschen, die in der Stadt leben. Zeit bestimmen, Zeit strukturieren, die Festlegung von Terminen, auch in ihrer symbolisierten Form als Glocken und Uhren, sind Ausdruck von Macht und sichern die Herrschaft über den Stamm, das Königreich, die Stadt. Selbst die Politik im Zeichen der Aufklärung nutzt die Zeit als Machtmittel. Das autoritative Einsetzen einer neuen Zeitrechnung, wie der Kalenderreform der Französischen Revolution zeigt, dient einerseits der Rationalisierung der Herrschaft. Sie ist darüber hinaus ein Zeichen des absoluten Neuanfangs, ein bewusster und gewollter Bruch mit altem Denken, dem Ancien Regime und den Traditionen früherer Herrschaft. Die neue Zeit wird zum Symbol für neue Machtverhältnisse und für den Beginn eines neuen gesellschaftlichen Bewusstseins. Genau diese Metapher der neuen Zeit setzte Bill Clinton erfolgreich als Wahlkampfstrategie ein, als er sich 1993 um die amerikanische Präsidentschaft gegen den väterlich-konservativen George Bush bewarb. Bei seinen Wahlkampfveranstaltungen und öffentlichen Auftritten wurde immer die gleiche Musik intoniert: Fleetwood Mac, Don't Stop Thinking About Tomorrow. Und zigtausende sangen und klatschten begeistert mit Don't Stop Thinking About Tomorrow, Yesterday is Gone. Mit dem jugendlichen Kandidaten, mit den fortschrittlichen Demokraten, so die Suggestion, beginnt eine neue Zeit, der Aufbruch in eine neue, moderne Politik. Aber Politik in modernen Demokratien ist nie ungeteilte Macht. Und damit bin ich bei meinem zweiten Teil. Zeit- und Machtkontrolle, demokratische Zeitstrukturen. Politik in modernen Demokratien ist geteilte Macht. Sie ist nicht nur Macht auf Zeit, als in der Zeit begrenzte Politik, sie ist kontrollierte und geteilte Macht. Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative ist seit Montesquieu, Locke und den Federalist Papers das Kennzeichen demokratischer Politik. Die Zeitzuteilung in der Politik erhält nun eine andere Funktion. Neben der Machtgebenden eine Machtbegrenzende, die Gewaltenteilende und die Kontrollfunktion. Um dies zu veranschaulichen, komme ich zurück auf die eingangs diskutierte Verfassung der Vereinigten Staaten. Nach Artikel 2 Abschnitt 1 der Verfassung der Vereinigten Staaten hat der Präsident eine Amtszeit von 4 Jahren. Ich zitiere und ich bitte Sie dabei, auf die Zeitdefinitionen zu achten, die ich hier leicht kursiv hervorgehoben habe. Die vollziehende Gewalt liegt bei dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Seine Amtszeit beträgt 4 Jahre. Und im Zusatz, also Macht auf Zeit. Und im Zusatzartikel 22, der 1951 in Kraft getreten ist, wird die Amtszeit begrenzt auf 2 Wahlperioden. Niemand darf mehr als 2-mal in das Amt des Präsidenten gewählt werden. Und niemand, der länger als 2 Jahre der Amtszeit, für die ein anderer Präsident gewählt worden war, das Amt des Präsidenten innehatte oder dessen Geschäfte wahrnahm, darf mehr als 1-mal in das Amt des Präsidenten gewählt werden. Pro und Contra dieser Befristungen, 4 Jahre mit einmaliger Wiederwahl, wurden bereits 1787, 88 in den Federalists eingehend diskutiert und im Vergleich mit anderen Regeln abgewogen. Für eine 4-jährige Amtszeit des Präsidenten und die Möglichkeit einer Verlängerung auf 8 Jahre und damit gegen kürzere Zeitregelungen spräche, so die Federalists, die Erfordernis einer starken Exekutive. 2 Ziele wünschten die Verfassungsväter damit zu gewährleisten. Zitat: Persönliche Festigkeit des Trägers der vollziehenden Gewalt in der Ausübung der ihm verfassungsmäßig zustehenden Machtbefugnisse und Stabilität jenes Verwaltungssystems, das während seiner Amtszeit in Kraft ist. Das amerikanische Wahlsystem mit verschiedenen Regelungen der Vorwahlen zur innerparteilichen Kandidatenkür und der Wahl durch ein 538-köpfiges Wahlmännergremium aus allen Bundesstaaten führen dazu, dass bereits ein Jahr vor der Inauguration des neuen Präsidenten Politik, Gesellschaft und Wirtschaft ganz im Zeichen der Wahlen stehen. Wahltag ist nach Bundeswahlgesetz der Dienstag nach dem ersten Montag im November im 4. Jahr der Amtszeit des Präsidenten. So exakt formuliert. Dem Wahlsieger eines Bundesstaates fallen nach dem System The Winner Takes All alle Wahlmänner dieses Bundesstaates zu. Diese geben dann am 4. Montag nach dem 2. Mittwoch im Dezember desselben Jahres bundesweit ihre Stimmen ab. Am 6. Januar, so heißt es, werden in Washington die Stimmen ausgezählt. Und das Amendment 20, der Anhang zur Verfassung, der 1933 in Kraft trat, bestimmt schließlich den Tag der Amtseinführung. Die Amtsperioden des Präsidenten und des Vizepräsidenten enden am Mittag des 20. Tages des Monats Januar. Bei der im Normalfall üblichen Konkurrenz eines republikanischen mit einem demokratischen Präsidentschaftskandidaten kann üblicherweise, und die Wahlgeschichte zeigt dies, mit einer absoluten Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen für einen der beiden Bewerber gerechnet werden. Dann kann unmittelbar mit dem Ende der Amtsperiode am 20. Januar um 12 Uhr mittags die neue Präsidentschaft beginnen. Ist der Präsident der Vereinigten Staaten gewählt und in sein Amt eingeführt, leitet er die Politik seines Landes bis zum 20. Januar, 12 Uhr mittags, in 4 Jahren. Und entsprechend dem Grundsatz, je größer die Macht ist, von umso kürzerer Dauer sollte sie sein und umgekehrt, je geringer die Macht ist, desto gefahrloser kann ihre Dauer verlängert werden, sind die Amtszeiten in den USA für das Präsidentenamt 4 Jahre, für den Senat 6 Jahre und für das Repräsentantenhaus 2 Jahre. Die Richter des Supreme Courts, des obersten Bundesgerichts also, werden auf Lebenszeit ernannt. Wir könnten jetzt vermuten, da ist nicht viel Macht konzentriert. Aber hier kommt ein anderes Argument zum Tragen. Das Argument, das hier alle Zeitregeln außer Acht setzt, plädiert für Erfahrung und Unabhängigkeit im Richteramt. So war John Paul Stevens bis zu seinem 90. Lebensjahr Verfassungsrichter. Und dann ist er zurückgetreten im Jahr 2010. Er hätte es theoretisch bleiben können. Was ich hier nur an einem Beispiel zeigen kann, ist ein Element aller moderner Verfassungen. Staatsorgane wie der amerikanische Präsident oder auch der Deutsche Bundestag, für dessen Legislaturperioden ähnlich detaillierte Zeitvorgaben gelten, sind mit diesen Zeitregeln unabhängig von anderen Staatsorganen, von personeller Willkür oder dem Machtkalkül politischer Gruppierungen. Die zeitliche Regelung von Amtszeiten ist normativ. Sie ist in Verfassungs- und Rechtsdokumenten gültig verankert. Das demokratische Volk, der Souverän, kann sich darauf berufen. Er braucht nicht hilflos abzuwarten, bis zum Beispiel ein autokratischer Herrscher stirbt oder der Macht überdrüssig wird und sie an seinen Sohn weitervererbt. Zeitregeln sichern zeitlich begrenzte Machtausübung mit der Möglichkeit, jene auch in Ämter zu wählen, die, wie jüngst in Baden-Württemberg geschehen, bisher in der Opposition gewesen sind. Denn Demokratie ist Herrschaft auf Zeit. Dadurch, dass in Demokratien den Institutionen der Exekutive, der Legislative und der Judikative eigene Zeiträume zuerkannt werden, sichert man über Zeitregeln die wichtigsten demokratischen Elemente, Gewaltenteilung und Kontrolle. Das Gegenbeispiel Frankreich unterstreicht die These. Da mit der Verfassung der 5. Republik bewusst die Macht des Parlaments geschwächt werden sollte, hat man unter anderem darauf verzichtet, die Länge der Legislaturperiode in der Verfassung zu verankern. Dass sie in der Regel 5 Jahre dauert, ist in einem einfachen Organgesetz bestimmt. Der Staatspräsident kann jedoch, wenn er sich mit dem Premier und dem Präsidenten des Senats und der Nationalversammlung beraten hat, die Auflösung der Nationalversammlung verfügen. Der Präsident ist hierbei nicht an das Ergebnis der Konsultationen gebunden und es bedarf keiner Gegenzeichnung des Premiers. Die einzige in der Verfassung verankerte Einschränkung ist zeitlicher Art. In dem auf die Wahl folgenden Jahr darf der Präsident die Nationalversammlung nicht noch einmal auflösen. Theoretisch hätte er die Chance, dies im darauffolgenden wieder zu tun. Da in parlamentarischen Regierungssystemen, wie zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland und in Großbritannien, die Regierungen aus dem Parlament hervorgehen und die Regierungen mit den Mehrheitsfraktionen des Parlaments regieren, verschieben sich Gewaltenteilung und Kontrolle direkt in das Parlament hinein und finden ihren zeitlichen Ausdruck in der Konkurrenz von Regierungsmehrheit und Opposition. Wenn unsere These stimmt, dass Zeitregeln ein besonderes Indiz für Machtzuteilung, Gewaltenteilung und Kontrolle sind, müsste sich nun innerhalb des Deutschen Bundestages zum Beispiel erweisen, dass festgelegte Zeitstrukturen eine große Rolle spielen. Und in der Tat, wer je eine parlamentarische Geschäftsordnung in Händen hielt, wird gesehen haben, dass sie nahezu der Präzision eines Uhrwerks gleichen. Und was hier nicht präzise genug formuliert werden kann, findet seine Niederschrift in den Vereinbarungen des Ältestenrates, der für die Organisation der Plenardebatten zuständig ist. Ich greife zur Verdeutlichung die parlamentarischen Redezeiten heraus. Das Rederecht ist genuines Recht der einzelnen Abgeordneten. Aber wie lange, wie oft, zu welcher Zeit und in welchem Zeitkonvolut dürfen die Abgeordneten sprechen? Die Rededauer der Aussprache, die mündliche Beratung eines Verhandlungsgegenstandes in Rede und Gegenrede vor dem Plenum gilt als ein Herzstück parlamentarischer Arbeit und wird in Artikel 35 der Geschäftsordnung des Bundestages definiert. Gestaltung und Dauer der Aussprache über einen Verhandlungsgegenstand werden auf Vorschlag des Ältestenrates vom Bundestag festgelegt. Kommt es im Ältestenrat nicht zu einer Vereinbarung oder beschließt der Bundestag nichts anderes, darf der einzelne Redner in der Aussprache nicht länger als 15 Minuten sprechen. Auf Verlangen einer Fraktion kann einer ihrer Redner eine Redezeit bis 45 Minuten in Anspruch nehmen. Der Präsident kann diese Redezeit verlängern, wenn der Verhandlungsgegenstand oder der Verlauf der Aussprache dies nahelegt. Spricht ein Mitglied der Bundesregierung, des Bundesrates oder einer ihrer Beauftragten, die jederzeitiges Rederecht haben, also immer ans Mikro gehen können und die Redezeit für sich in Anspruch nehmen, wenn also jemand von der Bundesregierung, vom Bundesrat spricht, und zwar länger als 20 Minuten, dann kann die Fraktion, die eine abweichende Meinung vortragen lassen will, für einen ihrer Redner eine entsprechende Redezeit verlangen. Und drittens schließlich, überschreitet ein Mitglied des Bundestages seine Redezeit, so soll ihm der Präsident nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen. Satz 1 stellt eine Auffangregelung dar für die Redezeitdauer der Abgeordneten. Die hier festgelegten Redezeiten von 15 bzw. 45 Minuten und die Verlängerung der Aussprache werden, so heißt es, nur dann angewandt, wenn der Ältestenrat nicht zu einer Redezeitvereinbarung kommt und der Bundestag nichts anderes beschließt. Aber abgesehen von Sonderfällen einigt sich der Ältestenrat über eine Redeordnung und über die Gesamtdauer der Aussprache. Nach einem meist zu Beginn einer Legislaturperiode im Ältestenrat vereinbarten Verteilungsschlüssel werden die Redezeiten der Fraktionen gemäß ihrem proportionalen Stärkeverhältnis im Bundestag verteilt. Am Beispiel einer Stunde, der sogenannten Berliner Stunde, weil sie, und das nicht selten, länger als 60 Minuten sein kann, sieht die derzeit gültige proportionale Redezeitverteilung so aus. Den Koalitionsfraktionen CDU, CSU und FDP stehen zusammen 32 Minuten zu, der Opposition 28. Im Einzelnen, so hat man sich verständigt, verfallen auf CDU, CSU 23 Minuten, Fraktionsgemeinschaft, auf die FDP 9, die SPD 14, die Linke 7 und Bündnis 90, die Grüne, ebenfalls 7 Minuten. Und die von Mitgliedern der Bundesregierung und des Bundesrates in Anspruch genommene Redezeit wird auf die Redezeit der entsprechenden Fraktionen angerechnet, damit die Opposition nicht in Zeitnachteil gerät. Für die Aktuelle Stunde stehen den Koalitionsfraktionen CDU-CSU 4 Minuten, der SPD 3 Minuten, der FDP 2 Minuten, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen je eine Minute zu. Der jeweilige Antragsteller erhält zusätzlich eine Minute. Sie sehen, hier ist nichts dem Zufall überlassen und es ist die Aufgabe des Bundestagspräsidenten, diese Zeitvorgaben zur Einhaltung zu bringen. Denn Redezeitzuteilungen geben nicht nur das Recht auf Rede, sie stellen zugleich eine Begrenzung der Redezeit für Abgeordnete aus Regierungskoalition und Oppositionsfraktion dar. Was es bedeutet, wenn Debattenzeitregelungen fehlen, zeigt uns das Beispiel des amerikanischen Senats. Im November 2003 dringen kuriose Meldungen aus dem amerikanischen Senat. Die BBC-Reporterin Rachel Clark berichtet, with camp beds and coffee to go, politicians spend a second night debating in the United States Senat. Eine zweite Nacht verbringen also die Senatoren bereits auf Feldbetten und halten sich mit Kaffee wach. Und niemand weiß, wie lange die Debatte noch andauern wird. Die Debatte geht um Manuel Estrada, den Präsident Bush als Bundesrichter für das oberste Bundesgericht nominiert hat, wofür er allerdings die Zustimmung des Senats braucht. Dort sind die Demokraten mit 48 Senatoren knapp in der Minderheit, aber sie lehnen Estrada als zu rechtsideologisch ab und versuchen, seine Ernennung zu verhindern. Weil sie bei der Abstimmung mit 48 zu 52 sich dem Mehrheitsprinzip beugen müssten und unterliegen würden, sehen sie ihre Chance im Filibuster, in der Dauerdebatte. Das Filibuster, dessen Sinngehalt des englischen Wortes im frühen 19. Jahrhundert private Abenteurer, Banden, Freibeuter bezeichnete, die ihren Lebensunterhalt wesentlich durch das Ausplündern anderer, vor allem auf Seewegen, bestritten, bedeutet im parlamentarischen Kontext Dauerdebatte, das Verhindern einer Abstimmung durch Dauerreden. Wird das Filibuster nicht durch einen informellen Kompromiss beendet? In unserem Beispiel bestand der Kompromiss im Rückzug der Nominierung von Manuel Estrada. Also wird die Dauerrede nicht durch einen informellen Kompromiss beendet, so gibt es einen schwierigen offiziellen Weg, den Antrag auf Closure. Erst zwei Tage aber, nachdem Closure beantragt wurde, kann im Senat über den Debattenschluss abgestimmt werden. Ist noch nicht zu Ende. Spricht sich dann eine Zweidrittelmehrheit, man braucht eine Zweidrittelmehrheit für die Beendigung der Debatte aus, hat noch jedes Senatsmitglied maximal eine Stunde Zeit, um die Vorlage zu diskutieren oder Ergänzungsanträge zu stellen. Eine Prozedur, die sich noch einmal Stunden, wenn nicht Tage, hinziehen kann. Bei 100 Senatoren 100 Stunden, das sind, wenn alle ihr Rederecht in Anspruch nehmen, 5 Tage. Was wir hier im aktuellen Beispiel beobachten, ist eine Zeitstrategie, die politischen Minderheiten die Möglichkeit gibt, über die Mehrheit zu dominieren, der parlamentarischen Mehrheit damit auch Minderheitenmeinungen aufzuzwingen, und zwar mit legalen Mitteln im Rahmen der geltenden Geschäftsordnung. Das heißt nun nicht, dass Filibuster ausdrücklich als Möglichkeit in der Geschäftsordnung des amerikanischen Senates erwähnt oder gar empfohlen wird. Aber es fehlen Zeitregeln, die die Redezeit begrenzen und den Debattenschluss organisieren. Denn die berühmte Regel 19 der Geschäftsordnung des Senates, jener Geschäftsordnungspunkt, auf den sich die Filibuster berufen können, ist ohne Zeitangabe zum Debattenschluss. Er lautet, schlicht und einfach, kein Senator soll einen anderen Senator ohne dessen Einverständnis unterbrechen. Punkt. Denn, so sagen die Befürworter der freien Redezeit im Senat, Ich zitiere, es ist notwendig, schlechte Gesetze zu verhindern, vor allem Minderheiten vor Mehrheiten zu schützen, die wie eine Dampfwalze über sie hinweggehen würden. Die fundierte Analyse der Gesetzgebung muss sichergestellt sein und für die Öffentlichkeit muss man auch manchmal etwas dramatisieren. Die Gegner des Filibuster argumentieren, es gehe nicht an, dass eine gewählte politische Mehrheit von einer Minderheit durch Dauerregen gezwungen werden könne, die politische Entscheidung auszusetzen. Der Senat werde durch das Filibuster in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht, als handlungsunfähig angesehen und diskreditiert. Ich komme damit zu meinem dritten Punkt. Zeit und Politik. Politiktheoretische Erkenntnisse. Unsere Fragestellung ging dahin, wie Zeit und Politik auf der Ebene der Politik, also den formalen Strukturen von Politik, den Institutionen und Normen miteinander verbunden sind. Und die Vermutung ging dahin, dass Zeitfragen in diesem Bereich der Politik nicht zuletzt Machtfragen sind. Zeit als Entscheidungsmacht, als politische Gestaltungsmacht, politische Macht und Einfluss gebend, aber auch gewaltenteilend und kontrollierend. In den beiden Teilen meines Vortrages erwiesen sich Zeit und Politik weniger als theoretischer, sondern als praktisch-politischer Zusammenhang. Und dies nicht erst in den mit Volkssouveränität ausgestatteten Demokratien. Seit jeher dient der Einsatz von Zeit der Politik als Mittel zum Machterwerb und Herrschaftssicherung, aber auch als Machtkontrolle und Herrschaftsbegrenzung. Im ersten Teil zeigte sich an historischen Zeitstrukturen, Zitat, Zeit wird von Menschen gemacht und hat mit Macht zu tun, die Menschen übereinander mit Hilfe von Strategien der Zeit ausüben. Der strategische Einsatz von Zeit als zentraler Aspekt in der Entstehung von Macht und zum Zwecke ihrer Aufrechterhaltung zieht sich durch das gesamte gesellschaftliche Leben von den zwischenmenschlichen Beziehungen hin zu den großen Institutionen und ihren eingebauten Beharrungstendenzen. Ein Zitat von Helga Nowotny. Ich habe eine Literaturauswahl vorbereitet, in der Sie jetzt die zitierte Literatur noch einmal mitverfolgen können. Im zweiten Teil konnte an Verfassungstexten und Geschäftsordnungen herausgearbeitet werden, dass Zeitvorgaben eine Legitimationsfunktion für demokratische Politik haben, gewaltenteilend und kontrollierend. Wenn wir also die Frage, die uns in der Vortragsreihe gestellt wird, was ist Zeit, für den Zusammenhang von Zeit und Politik präziser formulieren und fragen, was ist Zeit für die Politik, dann kann festgehalten werden, sie erfüllt maßgebliche Funktionen für die Politik. Mit Zeitbestimmungen wird Politik legitimiert, gerechtfertigt. Zeitangaben strukturieren politisches Handeln, sie autorisieren politische Institutionen, sichern politische Macht und begrenzen sie in demokratischer Politik zugleich. Zeit ist damit nicht zu definieren als physikalische Größe. Sie ist auch nicht bestimmbar aus der philosophischen Erkenntnistheorie heraus. Weder im Sinne Newtons als objektive, vom Menschen unabhängige Größe, noch im Sinne Kants als subjektiv im Menschen a priori angelegte Vorstellung. Die Politikwissenschaft hat noch keine eigene Theorie der Zeit. Für einen Teilbereich der Politikwissenschaft, die Systemtheorie, hat Niklas Luhmann eine Theorie der Zeit erarbeitet. Er analysiert die Zeitstrukturen sozialer und damit auch politischer Systeme als Systemzeit und Umweltzeit. Er formuliert ihre Bedeutung für die Grenzerhaltung, die Systemdifferenzierung und die Reduktion von Komplexität. Die Relevanz dieses systemtheoretischen Ansatzes erweist sich vor allem für die Ebene der Politik, die prozessuale Politik, der Policies, der Analyse von Politikfeldern und für Fragen des Systemerhalts. Gewinnbringend für die politische Theorie sind die Studien des Historikers Reinhard Koselleck, der ebenso wie Luhmann in Bielefeld über Zeit forschte. Die Bandbreite seiner Studien reicht von der Semantik temporaler Bewegungsbegriffe und der Analyse geschichtlicher Zeitdimensionen bis hin zu theoretischen Fundierungen von Zeit und Zeitlichkeit in der historischen Forschung. Denn die Frage, was geschichtliche Zeit sei, ist offensichtlich nicht so einfach mit Vergangenheit zu beantworten. Geschichtliche Zeit, so Koselleck, ist an soziale und politische Handlungseinheiten gebunden, an konkret handelnde und leidende Menschen, an ihre Institutionen und Organisationen. Alle haben bestimmte, ihnen innewohnende Vollzugsweisen mit je eigenem zeitlichen Rhythmus. Historische Kategorien wie Erfahrungsraum und Erwartungshorizont, Begriffe von Koselleck, reichen aber für die Politikwissenschaft nicht aus, um den aktuellen Zusammenhang von Zeit und Politik hinreichend zu bestimmen. Es sind vielmehr die soziologischen, genauer die wissens- und kultursoziologischen Zeittheorien, die Zeit und Politik angemessen theoretisieren helfen. Ich habe, ohne jeweils explizit und an jeder Stelle auf sie aufmerksam zu machen, in den vorhergehenden Ausführungen auf Methoden und Erkenntnisse dieser soziologischen Theorieansätze zurückgegriffen. Emil Durkheim und in der Weiterführung seine Schüler Marcel Mauss, Henri Hubert, Maurice Alpwachs gelangten zu jener Erkenntnis, die heute zu den Standards der Zeitforschung gehört. Dass Zeit nicht nur naturwissenschaftlich als Größe zu definieren ist, sondern dass Zeit eine soziale Dimension hat. Das heißt, sie ist eine gesellschaftlich bedingte und gesellschaftlich wirksame Konzeption und mit den Eigenheiten einer Gesellschaft verwoben. Die Erforschung der Zeitwahrnehmung in normierten Zeitstrukturen mit dem Ziel, sich eben jener Generalisierung zu entziehen. Norbert Elias, auf dessen Forschungsergebnisse über die Zeit ich im ersten Teil immer wieder zurückgreifen konnte, interpretiert Zeitangaben als Mittel zur Regulierung im sozialen und natürlichen Abläufen und als Mittel zur Regulierung des Verhaltens von Menschen im Sinne einer Abstimmung aufeinander. Die Zeit der Physiker als scheinbar objektive Form in ihren Wissenschaftsbereich übernommen haben, ist gesellschaftlich gefasst primär ein Mittel zur Orientierung in der sozialen Welt. Sie dient zur Regulierung im Zusammenleben. Sie erhält damit im Prozess der Zivilisation eine Funktion, die man in der Gesellschaft, der man angehört, erlernt, die somit zum Wissensbestand einer entwickelten Gesellschaft gehört. Das Zeitwissen kann sich dabei immer abstrakteren Formen annähern. Es braucht nicht mehr zwingend den Sonnenaufgang, um den Morgen zu bestimmen und nicht den Frühjahrsmond zur Aussage. Die Uhren, Kalender und Timeplanner als Zeitmesser übermitteln ausschließlich ein kommunizierbares soziales Symbol. In der Übernahme soziologischer und sozialhistorischer Zeitdefinitionen erweist sich die Zeit als soziales Wandlungskontinuum, als Symbol für eine Beziehung, die eine Menschengruppe zwischen zwei oder mehreren Geschehensabläufen herstellt, von denen sie einen als Bezugsrahmen für den anderen oder die anderen standardisiert. Zeit als menschliche Syntheseleistung, die nur im Zusammenhang mit bestimmten sozialen Entwicklungen zu verstehen ist. Die Politikwissenschaft erhält damit problemorientierte Definitionen und praxisbezogene Analyseebenen für die spezifische Form politischer Zeitlichkeit. Die gesellschaftlichen Bezüge und die Funktionsaspekte politischer Zeit können von dieser Basis her angemessen beschrieben werden. Zum Beispiel im Policy-Bereich, den Politikfeldern, als Faktor politischer Planung oder auf der Ebene von inhaltlicher Politik, den Politics, etwa als politisch-soziologische, akteursbezogene Zeitdifferenz verschiedener Einflussbereiche, oder aber auf der Polity-Ebene, der Ebene der politischen Ordnungen, der Verfassungen und Institutionen, die ich heute in den Mittelpunkt gestellt habe, als normiertes Regelsystem mit der Funktion, politische Macht zuzuteilen und zu begrenzen. In der Politik, der in einer ihrer kürzesten Definitionen die Aufgabe zukommt, das, was im öffentlichen Interesse ist, allgemeinverbindlich zu entscheiden und durchzuführen, werden Zeitstrukturen sehr häufig mit dieser spezifischen Entscheidungs- und Durchsetzungsmacht verbunden. Da uns das Wissen um diese Zeitfunktionen gesellschaftlich vermittelt wird, Zeit mit den genuin politischen Funktionen Machterwerb und Machtkontrolle funktional immer verknüpft war, ist es mehr als plausibel, dass demokratische Politik sich an Zeitstrukturen bindet und als Herrschaft auf Zeit vergeben wird. Der Blick auf historische Schnittstellen, wie ich es zum Beispiel mit Kalenderreformen, den Federalist Papers oder auch den Zeitstrukturen der parlamentarischen Rede getan habe, ist deshalb lohnend, weil in Umbruchssituationen etwas verdeutlicht wird, was sich zu einem späteren Zeitpunkt als Wissen gefasst und nicht mehr als Wissen gefasst hat und nicht mehr besonders reflektiert wird. So wissen vielleicht heute noch die wenigsten Schweizer, dass die Sitzungszeiten ihres Berner Parlaments an die Abfahrtszeiten der Züge gebunden sind. So wie wir, anders als die Federalists, in den wenigsten Momenten noch darüber nachdenken, warum unsere Wahlperioden einen definierten Zeitraum umfassen und Legislaturperioden einem bestimmten Rhythmus unterworfen sind. Man beschreibt zwar keine völlig andere Politik, wenn man sie vom Phänomen der Zeit her betrachtet. Sie wird, schlicht gesagt, damit weder besser noch schlechter. Aber wenn man einmal den Blickwinkel ändert und die Zeit als Instrument, als Symbol, als Orientierungsmittel, als Syntheseleistung, als Funktion von Politik fasst, wird deutlich, warum Politik mit Zeitvorgaben, Terminsetzungen, Debattenschlussregeln und Befristungen in Verfassungen und Geschäftsordnungen arbeitet. Nicht zuletzt deshalb, weil politische Macht zeitlich begrenzt sein soll. Oder, wie die Federalists es formulierten, je größer die Macht, von umso kürzerer Dauer sollte sie sein. Vielen Dank.